Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir haben endlich wieder europäischen Rugby. Der Champions Cup ist zurück mit den Achtelfinal-Hinspielen dieses Jahr im ja zum ersten Mal in diesem neuen Modus, dass die Spiele im Achtelfinale als Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Mit einigen überraschenden Ergebnissen, ein paar weniger überraschenden Ergebnissen und einigen Ergebnissen, die durchaus noch Spannung für das Rückspiel offen lassen. Solltet ihr einen Gesamtüberblick wünschen, empfehle ich euch noch andere Podcasts dazu zu hören. Ich werde mich natürlich auf die französischen Vereine konzentrieren. Und da gab es ja auch mehrere französisch-französische Duelle, naja, zwei zumindest. Zwei Derbys hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet. Was heißt angedeutet? Sehr klar angesprochen, dass dort zwei Trilogien anstehen, nämlich die beiden Duelle zwischen Bordeaux-Bègles und La Rochelle und das Hauptstadtderby zwischen Stade Français und Racing. Wie ich gelernt habe, sind es aber nur sehr böse Zungen, die das Duell zwischen Bordeaux-Bègles und La Rochelle als Atlantik-Derby bezeichnen. Die Fans von La Rochelle sind da sehr klar. Bordeaux läge ja gar nicht am Atlantik, sondern an der Mündung der Garonne. Entsprechend könne das ja gar kein Atlantik-Duell sein. Das ist sicherlich Ansichtssache. Auch wenn man Bordeaux natürlich als große Hafenstadt bekannt ist. Jetzt kann man natürlich in aller Fairness sagen, gut, das hat auch seine Nachteile. Bordeaux, die einzige Region in Frankreich oder der einzige Großraum in Frankreich, der keinen eigenen Käse hervorgebracht hat. Der beliebteste Käse im Großraum Bordeaux ist Gouda. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich denke, für eine französische Stadt ist das durchaus skeptisch zu sehen. Vielleicht ist es also als Karma zu betrachten, dass auch das zweite Duell in Folge im Chabon de Mas an die Gäste aus La Rochelle geht. Das erste Spiel in der Liga war ja noch sehr knapp. Ein Punkt Unterschied zwischen den beiden Teams. Dieses Spiel nicht ganz so knapp. 13-31 ist es letzten Endes für La Rochelle ausgegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, in Bordeaux fehlen immer noch einige Schlüsselspieler. Dazu haben sich früh im Spiel noch andere verletzt. Jefferson Poirot zum Beispiel, der Kapitän. Man muss aber auch einfach sagen, dass die Kaderplanung in Bordeaux etwas schwierig ist. Klar, ohne Mathieu Jalibert auf der 10 hat man deutliche Probleme, was Kreativität und Spielfluss angeht. Tranduc ist kein schlechter Verbinder, aber eben halt auch zu seinen besten Zeiten nicht unbedingt auf dem Niveau eines Jalibert gewesen und eben vor allem auch nicht der kreative Mastermind, wenn man das so formulieren kann. Aber generell hatte Bordeaux große Probleme, gerade auf der physischen Seite des Spiels. Der Sturm von La Rochelle war dort deutlich überlegen und am Ende geht dann eben auch dieses eindeutige Ergebnis für La Rochelle klar. Für Bordeaux ein herber Rückschlag, muss man sagen. Man hat sich sicherlich mehr erhofft aus dieser europäischen Kampagne. Gut, klar, es ist noch nicht vorbei, aber Marcel de Flandre ist natürlich auch schon zu besseren Zeiten nicht unbedingt ein einfacher Ort, um dort gewinnen zu können. Die amtierenden Meister aus Toulouse mussten auch eine empfindliche Niederlage hinnehmen im beinahe ausverkauften Stadium in des TFC, dem Fußballstadion der Stadt. Das fast ausverkauft war der Oberring. Gegenüber der Haupttribüne ist ja so ein kleiner Balkon, der war geschlossen, entsprechend nicht ganz ausverkauft, der Rest, also geschlossen aufgrund von Bauarbeiten, so wie ich es verstehe, der Rest aber ausverkauft für dieses Duell. Toulouse in sehr schicken Sondertrikots, rot mit goldenen Nummern und einem gold hinterlegten Stadtplan. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Vereine, die in einem dritten Trikot in Europa spielen. Das ist ein ganz klarer Trend. Jetzt kann man natürlich überlegen, wie es weitergeht. Die Fußballvereine zeigen da, glaube ich, den Weg, wie es weitergehen kann. Die viele Fußballvereine haben ja mittlerweile sogar ein viertes Trikot. Der SSC Neapel hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben und haben diese Saison bereits in 12 verschiedenen Trikots gespielt. Ich hoffe nicht, dass das in die Richtung geht. Das macht mein Geldbeutel nicht mit. Aber gut. Sehr schöne dritte Trikots, anlässlich auch Meine, letztes Jahr hatte Toulouse auch sehr schöne Sondertrikots. Da war es natürlich noch dieses Space-Motiv als europäische Hauptstadt des oder als Standort des der ESA. Hat sich das natürlich angeboten. Jetzt also diese rot-goldenen Trikots. Rot war auch die Karte für Juan Cruz Malia, so rum. Früh im Spiel, in der 10 Minute ungefähr, hat er den irischen Spieler beim Versuch, den Ball zu fangen, direkt aus der Luft rausgerannt, einmal durch ihn durch. Das war eine sehr klare rote Karte. Toulouse, muss man in Fairness sagen, hat überraschend gut gegengehalten. Ich hatte ja die Befürchtung gegen Ulster, wie gegen die anderen irischen Teams, dass Toulouse da große Probleme hat mit einer etwas wackeligen Gasse, mit Problem im Phasenspiel, und die irischen Teams sind da ja durchaus für bekannt, auch andere Teams dazu zu bringen, einfach Phase um Phase zu spielen und selbst auch sehr geduldig oder sehr die Geduld strapazierend viele Phasen zu spielen. Stattdessen war es am Ende aber sehr knapp. Toulouse hatte durchaus noch Möglichkeiten, das Spiel zu drehen. Balogun, der schon in der ersten Halbzeit einen Versuch gelegt hat, dann am Ende, als Toulouse noch versucht hat, mit einem Versuch den Sieg zu erzwingen, dann diese Interception gefangen hat und noch auf 26-20 für die Gäste erhöht hat. Kein unmögliches Ergebnis im Rückspiel aufzuholen. 6 Punkte sind absolut machbar, klar, muss man nicht drüber reden. Ravenhill ist allerdings auch nicht unbedingt ein Ort, in dem viele Auswärtsteams gewinnen. Muss man also abwarten, wie es da weitergeht. Drin ist natürlich noch alles, auch wenn das ein mittelmäßiger Start war. Toulouse ja generell mittelmäßiger Form aktuell, aber da ist sicherlich noch alles drin. Stade Français hat auch das nächste Spiel in Folge gegen Racing verloren. 9-22, auf der anderen Seite allerdings deutlich knapper, als ich erwartet hätte. Ich hatte da mit deutlich mehr gerechnet. Stade Français haben sicherlich andere Sorgen als den Champions Cup. Auf der anderen Seite ist der Sieg des Champions Cup diese Saison vielleicht die einzige Möglichkeit, sich für die Ausgabe nächstes Jahr zu qualifizieren. Also wer weiß. Sehr bezeichnendes Interview mit Hans-Peter Wild, dem Eigentümer von Stade Français, wie ihr sicherlich wisst, lange der Mäzen der deutschen Rugby-Nationalmannschaft, der bereits wo knapp 100 Millionen Euro in den Verein gesteckt hat, seit er ihn gekauft hat. Man wird den Verein nächste Saison nochmal auch auf der Trainerseite ein bisschen updaten. Da wird noch ein neuer Angriffscoach hinzukommen, ein neuer Verteidigungscoach. Auch wenn es nicht ganz eindeutig war, ob sie bis jetzt keinen hatten oder ob sie sie ersetzen. Wäre schon bedenklich, wenn sie keinen hätten. Aber gut, man weiß ja nie. Aber da muss noch einiges kommen. Das ist in der Höhe schon fast gnädig von Racing, die lange nicht richtig ins Spiel gefunden haben. Aber da muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen, wie das Spiel nächste Woche ausgeht. Das ist jetzt die 4. oder 5. Niederlage in Folge für Stade Français gegen Racing. Ist natürlich bitter gegen den Stadtrivalen. Das kenne ich ja auch sehr gut. Aber nicht überraschend. In keiner Art und Weise überraschend. Montpellier überraschend hoch gegen die Harlequins. 40-26. Merkwürdiges Spiel. Wenn man ehrlich ist, das erste europäische Knockout-Spiel tatsächlich, das in Montpellier gespielt wird. Also von Montpellier. In Montpellier selbst wurden schon Spiele gespielt. Clermont zum Beispiel hat ja unter anderem sein Halbfinale gegen Munster vor einigen Jahren in Montpellier gespielt. Die Harlequins, die ersten 20 Minuten absolut dominant. Montpellier kaum aus der eigenen 22 rausgekommen, aber keinen Punkt rausgeholt. Nach 45 Minuten stand es immer noch 37-0 für Montpellier. Harlequins haben sich dann auch aufgrund etwas zurückhaltend agierender Gastgeber gut zurückgekämpft. Montpellier dann noch auf 40-26 erhöht. 14 Punkte ist weniger Spielraum, als nötig gewesen wäre. Da wäre deutlich mehr Luft gewesen. Gegen die amtierenden englischen Meister war sicherlich trotzdem ein akzeptables Ergebnis. Formulieren wir es mal so. 14 Punkte ist immer noch ein guter Puffer. Und ich bin mir sicher, dass man da nächste oder dieses Wochenende noch die nächste Runde schafft. Drücken wir die Daumen. Clermont auf der anderen Seite hatte keinerlei Chance gegen Leicester Tigers. Die englischen Tabellenführer haben das Spiel sehr souverän gewonnen. 10-29. Clermont dürfte damit relativ sicher raus sein, aber das war auch absolut absehbar. Clermont, wenn man mich fragt, etwas glücklich überhaupt weitergekommen zu sein. Aber das war in der Form absehbar, dass gegen Leicester nicht allzu viel zu holen sein wird. Wir bleiben gespannt, wie es am Wochenende weitergeht. Die Champions Cup Spiele ja weiter gratis und live auf Morgan Sports TV über euren Browser oder falls in Smart TV, vielleicht sogar darüber, aber so weit bin ich noch nicht ganz. Von daher über den Browser. Funktioniert aber super. Dieses Wochenende war es mit englischem Kommentar, aber ich weiß, dass einige Gruppenspiele auch mit deutschem Kommentar waren. Also muss man abwarten, wie das weitergeht. Die Spiele aus dem Challenge Cup ratter ich nur mal kurz runter, weil der Challenge Cup ist schon wieder in dunkelste Zeit abgedriftet. Die letzten Gruppenspiele jetzt nicht mal mehr im Fernsehen übertragen. Keinerlei Interesse. Ich habe nicht mal wirklich Berichterstattung drüber gelesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder was heißt nicht mal gelesen? Ich habe es nicht mal gesehen. Es wurde mir irgendwo nicht mal... Es wäre mir fast vorbeigegangen, dass es auch stattgefunden hat. Jetzt interessant halt ein bisschen dadurch die anderen Mannschaften, die aus dem Champions Cup rausgeflogen sind, die jetzt im Achtelfinale eingreifen. Auch nicht der gleiche Modus, also es sind jetzt einige, die Hälfte der Teams im Achtelfinale, die sich über den Challenge Cup qualifiziert hat, die andere Hälfte waren die schlechteren Mannschaften aus dem Champions Cup. Sehe ich gesagt nach wie vor, was heißt nach wie vor, zwischendurch war es noch ein bisschen anders, aber es ist deutlich weniger Reiz in diesem Challenge Cup jetzt drin, finde ich. Ja, es ist ein Wettbewerb. Es wurde nicht mal im Fernsehen übertragen. Es ist irgendwo der jegliche Besserung. Der Challenge Cup hat sich gebessert. Zwischenzeitlich war er ja wirklich interessant, fast. Ich fand es immer schwierig zu sagen, wir haben Wettbewerbe, für die man sich qualifiziert, indem man aufsteigt. Finde ich schwierig. Finde, es nimmt der ganzen Sache einiges an Wert. Und dann haben sie ja, hatten sich die Teams ja zwischenzeitlich mit dem Sieg vom Challenge Cup nicht mal für den Champions Cup qualifiziert. Da hatte dann ja kein Team mehr Bock, das zu spielen. Und jetzt haben ja fast alle nur noch ihre U23 hingeschickt. Das haben sie dann wieder geändert und dann wurde es auch wieder besser. Und einige Teams haben da sehr viel Mühe investiert. Aber jetzt, seit in diesem Jahr ist es schon wieder an dem Punkt angekommen, wo wenige Teams wirklich, oder eine Edition, in der wieder viele Teams das Ganze als Ruhepol nutzen. Aber gehen wir mal kurz durch. Biarritz hat 20-17 gegen Toulon gewonnen. Biarritz dabei sogar fast in Bestbesetzung, während Toulon durchaus ein wenig rotiert hat. Nicht ganz so krass wie befürchtet, aber fast die gesamte Bank ist aus der U23, also die einzige Ausnahme auf der Bank, oder die einzige wirkliche Ausnahme auf der Bank ist Kieran Brooks. Dorian Laborde hat sicherlich auch schon in der Top 14 ein paar Mal gespielt, aber kann man nicht behaupten, dass er wirklich ein Stammspieler gewesen wäre. Und in der ersten oder in der Start 15 auch einige Spieler dabei, die noch nicht allzu viel Spielzeit hatten. Der Amerikaner Mike Sossini, Fiangai zum Beispiel, Emeric Setiano, Jules Coulon. Ja, da ist schon einiges dabei. Attila Septa, ist wieder ein Streitfall. Thomas Sall hat noch nicht allzu viel Spielzeit gehabt, aber Attila Septa bin ich gespannt, weil der irgendwo hat ja viel durchgemacht. War ja damals ein sehr beliebter Nachwuchsspieler, auch in der U20 der Französischen, galt als großes Talent, ist dann von Brive oder aus der Nachwuchsabteilung von Brive zu Clermont gewechselt, hat dort überhaupt nicht Fuß fassen können, ist dann zu Po. Jetzt am Anfang der Saison in einem Tauschgeschäft mit Toulon, eben der Teil den Po getauscht hat. Schwierig, aber die Karriere ist nicht ganz so verlaufen, sicherlich wie man zuerst gedacht hätte. Benetton Treviso hat 17-7 gegen Perpignan gewonnen. Wie gesagt, Perpignan sicherlich mit deutlich größeren Sorgen. Persönlich hätte ich natürlich schon gedacht, dass sie dort ein bisschen mehr investieren, weil die Erfolgserlebnisse von Perpignan in dieser Saison natürlich schon da sind. Sie haben sie, aber sie legen ihm doch sehr weit auseinander und vielleicht hätte ein Sieg hier doch sehr motivierend wirken können. Gut, war nicht der Fall. Auch Yusuf, wenn man sich die 23 anguckt, ist da einiges dabei, was nicht allzu regelmäßig spielt. Auch dort hat man die Gelegenheit genutzt zu rotieren, auch wenn Perpignan sicherlich deutlich mehr rotiert hat mehr rotiert in der ganzen Saison über als andere. Die Breite des Kaders ist ja eine der großen Stärken von Perpignan, aber trotzdem. Ja, Brive hat 5-55 gegen die Saracens verloren. Ich glaube auch unabhängig von allem anderen ein absolut erwartbares Ergebnis. Auch ohne rotierte Mannschaft ein erwartbares Ergebnis. Ich glaube, auch in Bestbesetzung wäre das nicht groß anders ausgegangen. Muss man vielleicht also sogar loben, die Leistung. Po hat ebenfalls hoch verloren, und zwar 54-5 in Embra. Von was ich gelesen habe, sogar sehr gut besuchtes Spiel. 6.500 waren wohl da. Das ist ja für schottische Verhältnisse sehr, sehr gut. Für ein Challenge-Cup-Spiel auch überraschend. Po, ja, Weil der Versuch kam in der 77. Minute. Also es hätte auch durchaus sein können, dass sie dieses Spiel 54-0 verlieren. Aber ja, da war nicht allzu viel Motivation da. Puh, nicht mal mit einer kompletten 23 angereist, wenn ich es gerade richtig sehe. Darf man sich dann halt auch nicht wundern. Die Achtelfinalspiele jetzt am Wochenende, also ein einfaches Spiel, also kein Hin- und Rückspiel, sondern nur dieses eine Duell. Castres muss bei den London Irish ran, Biarritz empfängt die Wasps, Lyon empfängt die Worcester Warriors, Toulon spielt gegen Benetton Treviso und das war's dann auch schon mit der französischen Beteiligung. Kommen wir zu spannenderen Dingen, zu Pro D2, ein wilder Spieltag in Teilen. 10:10, das Sonntagabendspiel zwischen Béziers und Oyonnax. Schwierige Wetterbedingungen, starker Wind wie bei einigen Spielen an diesem Wochenende, der da viel kaputt gemacht hat an Spannung, viele Pässe, die wild durch die Gegend geflogen sind, Kicks, die nicht gelandet sind. Oyonnax hat eigentlich viel richtig gemacht, das Gedränge komplett dominiert. Im offenen Spiel aber ein bisschen nachlässig. Béziers, die an sich gut verteidigt haben, aber eben in den Standardsituationen im Gedränge komplett unterlegen waren. Die Gasse ein bisschen mittelmäßig. Und dann kommen sie gegen eine an sich klassenbessere Mannschaft. Umklassenbessere Mannschaft wie Oyonnax halt auch nicht wirklich hinterher. Von daher das 10-10 für Béziers eigentlich fast wie ein Sieg zu werten. Oyonnax wird verkraften insgesamt sicherlich. 4 Spieltage vor Ende haben sie zumindest den 3. Platz sicher. 2 Punkte hinter Bayonne auf dem 2., da ist noch alles drin. Apropos Bayonne, hätte ich fast ein Spiel übersprungen. Bayonne hat 32-14 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. Mit Offensivbonus müssen wir nicht drüber reden, dass die Stärkeverhältnisse waren ja doch relativ klar. Auch wenn ich natürlich mir da noch ein paar Mal auf die Zunge beißen muss, wie falsch ich Bourg-en-Bresse eingeschätzt habe. Für mich wäre Bourg-en-Bresse hatte ich vor der Saison als Überraschungsteam eingeschätzt, dass sie in die Top 6 kommen. Jetzt sind sie auf dem 15. Platz. Nehme ich zurück. Naja, nehme ich nicht zurück. Ich stehe dazu. Vor meinem Anfang der Saison sah es ganz danach aus. Aber gut, lag ich sehr falsch. Passiert. Dürfen wir auch gespannt sein, wie es bei Bayonne nächste Saison weitergeht. Sollten sie aufsteigen, wird es spannend. Haben ja einiges umgewurstelt oder sind dabei einiges umzuwursteln für die nächste Saison. Neuer Trainerstab ist sowieso schon verpflichtet, unter anderem eben auch der Trainer von Vannes. Ihre beiden Verbinder haben sie auch schon ausgetauscht für nächste Saison. Manuel Ordaz, der spanische Nationalspieler, wird nicht verlängert werden, was ein bisschen schade ist, weil er ein Eigengewächs ist. Und Maxime Lafarge wird zu Vannes wechseln, was sicherlich für Christopher Hilsenbeck eine ganz interessante Situation wird. Ob Lafarge ihn oder Quentin Etienne ersetzt, das bleibt abzuwarten. Vannes ja generell kriegt ja auch bekäme er auch noch einen 9-9er an die Seite. Will Persillier, der kanadische Nachwuchsspieler von Stade Français, der einige Erstliga-Einsätze hatte diese Saison. 23 ist er mittlerweile. Also nicht mehr ganz Nachwuchsspieler, aber trotzdem. Bleibt spannend. Stattdessen geholt haben sie ja, hat Bayonne ja neben Maxime Machnow auch Camille Lopez. Das ist eine sehr erfahrene Achse, die sie hätten. Und Jason Robinson, den aktuellen Verbinder von Narbonne, der als Backup für Lopez dann agieren wird. Apropos Narbonne hat auch verloren. 24-12 gegen Colomiers, eine sehr maue erste Halbzeit, die 7-0 geendet hat. Auch dort der heftige Wind, der vieles ein wenig durcheinander gewirbelt hat. Narbonne, die auf dieses 24-12 mit der Sirene quasi kamen. Es war ein relativ eindeutiges Spiel. Der Klassenerhalt eigentlich nur noch theoretisch möglich. Das kann man dann eigentlich abhaken. Bin dann gespannt, ob sie die nächsten Spiele dann sehr beruhigt aufspielen, sehr locker aufspielen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Bei 11 Punkten Rückstand und 4 Spielen wäre zwar prinzipiell alles möglich, aber ich glaube, da rechnet nicht mal wirklich jemand mit gegen Grenoble, die noch theoretisch im Abstiegskampf mit drinstecken, wäre aber durchaus was zu holen. darf man gespannt bleiben, wie das weitergeht. Grenoble selbst haben wichtige 4 Punkte geholt. 22-21 haben sie zu Hause gegen Montauban gewonnen. Volles Stadion, 10.000 Leute waren da. Etwas überraschend, hätte ich nicht gedacht. Man of the Match, Thomas Fortrunel, der Zehner von Grenoble, der das Gros der Punkte erzielt hat. Der ehemalige Verbinder von Montauban hatte gegen seinen Ex-Verein einiges zu beweisen. Und das hat auch sehr souverän getan. Wichtige 4 Punkte. Damit kann man sich, glaube ich, relativ sicher fühlen für die nächste Saison, dass man zumindest mit der Zweitklassigkeit planen kann. Montauban holen einen Punkt, der ihnen nicht wirklich weiterhilft, der sie vielleicht im Rennen hält um die Top 6, aber so richtig weiterhilft er eigentlich nicht. Provence auf der anderen Seite haben sehr wichtige Punkte geholt, nämlich mit einem 25-17 Sieg gegen Vannes. Christopher Hilsenbeck und Erik Marx haben beide gestartet. Christopher Hilsenbeck hat ein sehr souveränes Spiel gespielt, hat unter anderem 7 Punkte beigetragen. Insgesamt ist es schwer, die Leistung von Van einzuschätzen, weil deutlich mehr drin gewesen wäre. Bis zur 70. Minute lagen sie eigentlich sogar vorne, sind dann aber komplett eingeknickt, leider. Ich meinen Defensivbonus geholt, ist natürlich enttäuschend. Damit auf dem 12. Platz, punktgleich mit Grenoble auf dem 13. Rein prinzipiell sollte man eigentlich sicher sein für die nächste Saison. Man hat ja auch gut rekrutiert, jetzt schon, das in der Hoffnung für nächste Saison vielleicht wieder die Top 6, oder eigentlich wollte man ja sogar nächste Saison, war ja der Plan, innerhalb von 3 Jahren aufsteigen. Das ja, müsste dann nächste Saison klappen. Ja, aber die Saison können sie damit, glaube ich, dann jetzt komplett abschreiben. Agen hat mit Offensivbonus 31-10 gegen Rouen gewonnen, die ja eigentlich mit dem Ergebnis relativ gut bedient sein könnten. Da war nicht mehr drin. Nevers hat 19-17 gegen Carcassonne gewonnen, können eigentlich relativ glücklich sein mit dem Ergebnis. Carcassonne, die zum Ende des Spiels erst mit einem Dropkick und dann mit einem Penalty 2 Chancen hatten, das Spiel noch zu gewinnen. Beides daneben leider. Was ist leider? Beides daneben. Leider ist ja relativ. Aber zumindest einen Defensivbonus haben sie geholt. Nevers, die damit auf den 4. Platz vorrücken können, ist ja alles unglaublich eng. Nevers auf dem 4. Platz hat 67 Punkte. Colomiers und Carcassonne auf 5 und 6 haben 66 Punkte. Und dahinter haben Provence und Montauban beide 63 Punkte. Also alles noch sehr eng beieinander. Mont-de-Marsan auf dem 1. Platz allerdings 10 Punkte Vorsprung, 14-32 und mit Offensivbonus in Aurillac. Sehr überraschend das Ergebnis, überraschend hoch auch. Damit war, glaube ich, in der Höhe nicht zu rechnen bei schwierigen Witterungsbedingungen, dass Montauban das so sauber, so glatt runterspielen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber gut, sie sind nicht umsonst Tabellenführer. Januar, Februar haben sie schon ein wenig geschwächelt, sich seitdem aber wieder sehr gefangen. Und damit spielen sie jetzt die Saison sehr souverän, hoffentlich noch zu Ende. Und dann können wir uns auf sehr spannende Halbfinals und Finals freuen. Weil Mont-de-Marsan sind klar das beste Team der regulären Saison, egal was passiert. Sie haben jetzt fast doppelt so viele Punkte wie letztes Jahr. Das ist schon spektakulär. Ich muss mal gucken, wie viele Punkte Perpignan letzte Saison geholt hat. Das ist schon relativ nah beieinander. Naja, wie dem auch sei, Bayern, Oyonnax, sicherlich die beiden anderen großen Kandidaten auf den Aufstieg. Darf man gespannt sein, was passiert. Nachdem wir alle davon ausgegangen sind, dass Bayern diese Saison sehr souverän meistern wird, könnte es jetzt nochmal sehr spannend werden. Warten wir es ab und machen dann weiter mit der National. Dort gab es nur 3 Nachholspiele, zumindest 2 von 3 sehr interessant aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive. Ein Duell aus sportlicher Perspektive sehr faszinierend oder sehr überraschend. Fangen wir aber erstmal an mit einem Top-Spiel, nämlich Valence-Romans gegen Nizza. Ein deutsches Duell. Tim Menzel für Valence in der Startelf. Kurt Haupt kam in Anfang der 2. Halbzeit von der Bank für Nizza. Man muss vor allem sagen, Tim Menzel mit einer sehr spektakulären 1. Halbzeit. Einen Versuch vorbereitet, einen Versuch gelegt. Klar der Mann des Spiels für mich. Vielleicht sogar der Mann des Spieltags, auch wenn nur 3 Spiele natürlich gespielt wurden. 30-15 ist es letzten Endes ausgegangen. Souveräne Leistung von Valence. Nizza dürfen wieder enttäuscht sein. Sie haben sehr viel liegen lassen, nachdem sie in der 1. Minute mit 13-0 in Führung gegangen sind. Wäre da deutlich mehr drin gewesen, wenn man das Spiel souverän gespielt hätte. Aber wie bei Nizza so oft der Fall diese Saison, ist da noch Luft nach oben. Tarbe hat 22-20 gegen Obenas gewonnen mit Maxim Oltmann auf der 15. Auch ein überraschend knappes Ergebnis gegen Obenas, die noch sehr stark um ihren Klassenerhalt kämpfen müssen, wäre rein prinzipiell deutlich mehr drin gewesen, aber Tarbe letzten Endes solide, aber unspektakulär. Und die große Überraschung des Spieltags, Bourgoin, die 47-10 gegen Dijon gewonnen haben, die ebenfalls vom Abstieg bedrohten Gäste, sehr enttäuschend, hatten nicht wirklich das Bedürfnis, ihren Senf zu der Partie dazuzugeben. Bourgoin, die damit relativ klar und relativ eindeutig ihren Klassenerhalt gesichert haben. Einige Spieler, von denen man die Saison wenig gesehen hat, Michael Simutonga zum Beispiel, der ehemalige Spieler vom ASMCA, oder Mohamed Kribash, die eigentlich vom Namen her relativ große Ergänzungen zu dem Kader sein sollten Anfang der Saison, genauso wie zum Beispiel Benjamin Noble, die insgesamt aber sehr ruhig geblieben sind, endlich mal wirklich die Leistung gezeigt haben, die man von ihnen am Anfang der Saison erwartet hat. Kribasch, der die ersten Punkte im Spiel gemacht hat, ein Versuch in der 23. Minute unter anderem. Aber da war sicherlich noch, also unter anderem, weil er natürlich auch an einem anderen Maul beteiligt war, der zu Punkten geführt hat. Ich finde das immer schwierig, die einem Spieler zuzuordnen. Aber ja. Und, was heißt und? Wir ergänzen noch die Adlerwatch. Zwei weitere Nationalspieler von vier möglichen unterhalb der National waren im Einsatz. Mathieu Decaux hat wie immer gestartet für Lannemezan. 23-3 ging es letzten Endes aus gegen Bagnères. Und Mika Tiumenev kam von der Bank für Gagrenière. Die haben 34-23 gegen Macron gewonnen. Wenig überraschend. Eine ganze Menge Karten, auch ein sehr durchwachsenes Spiel. Rote Karte auf beiden Seiten am Ende des Spiels. Da kam es dann wahrscheinlich nochmal zu einer kleinen Auseinandersetzung. Ich habe es leider nicht gesehen, auch weil es nicht übertragen wird oder wurde. Das letzte reguläre Saisonspiel, Carcarenier, klar die beste Mannschaft in der F1, haben 20 mehr Punkte als alle anderen Vereine, klar gewonnen ihre Gruppe. Und ab nächster Woche geht's dann in die Playoffs. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Sie sind natürlich neben Nîmes die großen Favoriten auf den Aufstieg in die National. Das war es auch schon von dieser Folge. Ende der Woche, was heißt Ende der Woche, werde die Tage noch meine Jubiläumsfolge aufnehmen. Die Sonderfolge hatte ich ja letzte Woche schon mal angedeutet. Soll um Stadien und Stadionbesuch und Fanaufkommen und Ticketverkäufe und das Ganze drum und dran in Frankreich gehen. Und genau, das soll hoffentlich Donnerstag, Freitag kommen. Und dann wünsche ich euch bis dahin einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.